24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel. Hallo und herzlich willkommen zu 24/7. Jetzt haben wir hier eine fremde Stimme. Was ist hier bitte schön los? Also, ich bin Christina Scheuer, normalerweise hinter den Kulissen von 24/7 als Produzentin unterwegs. Aber weil wir uns über ein Jahr Podcast freuen dürfen, haben wir uns überlegt, wie schön es doch wäre, zu diesem Geburtstag den Moderator vorzustellen. Und damit ein ganz herzliches Willkommen, Philipp Katzmann. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Ja, danke, dass ich zu Gast sein darf.
Das ist schon auch ein bisschen komisch, ne? Du sitzt jetzt auf der anderen Seite. Wie fühlt sich das an?
Ja, also es fühlt sich schön an, aber es hat ein bisschen was Surreales, weil ich dachte jetzt so, das Jahr ist ja schnell vergangen und es ist ein schönes Jubiläum jetzt zu sagen, Mensch, wir machen das jetzt schon ein Jahr, aber es fühlt sich noch nicht danach an, als hätte man schon wahnsinnig viel geleistet im Sinne von, das ist jetzt sozusagen schon, aber es ist was Schönes, ja.
Wäre dir das wichtig gewesen, jetzt an dieser Stelle was geleistet zu haben?
Naja, also so mindestens, also wir reden ja jetzt nicht von einem Wahnsinnsgang, aber es ist ein schöner Moment.
26 Folgen hast du bereits aufgezeichnet.
Erstaunlich.
Um das mal einzuordnen, ne, sind 26 Gespräche gewesen, die auch durchaus intensiv waren, wo du viele Menschen aus dem EVKB kennengelernt hast und im Krankenhaus Mara. Genau deshalb haben wir diesen Podcast ja auch gemacht, um die Geschichten zu erzählen aus dem Haus. Wie hast du diese Gespräche wahrgenommen?
Jedes auf seine Weise als sehr einzigartig und sehr schön, weil ich ja am Anfang, das kann ich ja mal transparent machen, ja, als ich gefragt wurde, ob ich die Moderation für diesen Podcast machen würde, ja auch ein bisschen überrascht gefragt hätte, wer denn auf einen Podcast mit mir wartet. Und hatte das Format, war nichts für mich, was ich sozusagen großen Blick hatte. Was ich wusste, ist, dass ich, glaube ich, wahrscheinlich mich mit Menschen ganz gut unterhalten kann, aber abseits des Mikros und der Kameras. Und es war für mich ein Experiment und das, finde ich, das hat immer besser geklappt und dazu haben die Menschen beigetragen, die als GesprächspartnerInnen zur Verfügung standen, weil sie einfach bereit waren, ganz unbefangen ihre Geschichten zu erzählen, die mit diesem Haus für sie verbunden sind und ein bisschen darüber hinaus.
Und ganz unbefangen bist du ja auch in diesen Job als Podcast-Moderator gegangen, ne?
Das stimmt, also, ja.
Im echten Leben bist du theologischer Direktor im EVKB. Was hat das jetzt mit Podcast-Moderation zu tun? Kann man sich vielleicht fragen, was hat es damit zu tun?
Also in erster Linie natürlich erstmal in diesem ja dann doch auch künstlichen Setting nicht so viel, weil Podcast natürlich dann auch ein Stück diese Situation hat. Wir wissen alle, da läuft ein Mikro mit, da laufen auch ein paar Kameras mit und so weiter. Aber dennoch kann ich mit Fug und Recht sagen, ich führe ja im außerhalb ganz viele Gespräche, wo ich manchmal denke, hier könntest du jetzt auch das Mikro mitlaufen lassen und das wäre genau das Gleiche. Das ist ja auch der Gedanke, dass wir bewusst kein Fachinterview führen, wir sprechen keine Fragen ab, sondern die Gäste, so wie ich jetzt, müssen damit leben, dass ich mit den Fragen um die Ecke komme, die ich mir so überlegt habe.
Das erklärt aber auch ein bisschen die Frage, warum wir uns für dich entschieden haben, oder?
Das könnte sein, weil das ist natürlich, wenn ich mich als Seelsorger sehe, dann immer auch großer Teil meiner Arbeit, weil ich da vorher keine Fragen absprechen kann, weil ich da in der Situation bin und mich aufs Gegenüber einlassen muss und versuchen muss, die Situation zu erspüren und zu gucken, ob die Frage, die ich dem Menschen hinlege, ihm auf seinem Weg jetzt ein bisschen hilft oder weiterführt.
Und genau das hören wir im Podcast in 26 Folgen 24/7. Im echten Leben, was machst du denn eigentlich? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ja. Ich kenne dich als Podcast-Moderator, aber ich kenne dich nicht als theologischen Direktor. Was hast denn du zu tun eigentlich den ganzen Tag?
Ja, das fragen sich, glaube ich, manche. Was macht der den ganzen Tag? Nein, also das ist eine spannende Frage, weil ich, glaube ich, hier zu den Berufsgruppen gehöre. Ich bin gespannt, ob sich andere melden und sagen, mir geht's genauso, der ich sehr viel Vielfältiges machen darf. Also ich habe sehr unterschiedliche Tage. Ich bin als theologischer Direktor in der Funktion sogenanntes Mitglied der sogenannten erweiterten Geschäftsführung, bin also beratend tätig in der Geschäftsführung und bin verantwortlich für die sogenannten diakonischen Themen im Haus. Wir sind ein konfessionell gebundenes Haus und der Vorstand der von Bodelschenkschen Stiftung hat diese Funktion eingerichtet und gesagt, wir möchten, dass auf dieser Ebene ein Theologe oder eine Theologin sitzt, die diese Themen und Prozesse mit im Blick hat. Das ist einmal die Aufgabe. Und dazu gehört die Verantwortung für den Bereich der Seelsorge. Das heißt, ich bin dienstverantwortlich für die Seelsorgerinnen und Seelsorger, die im Haus arbeiten. Dann haben wir dann natürlich Teams miteinander. Dann sind das sehr klare pastorale Aufgaben, dass ich mich an den Gottesdiensten beteilige, an den Rufbereitschaften und so weiter. Und dann hat es sich über die 5 Jahre, die ich das jetzt mache, thematisch natürlich entwickelt, weil ich so ein bisschen auch die Freiheit hatte, meine Leidenschaften zu setzen. Und ein großer Schwerpunkt ist für mich der Kontakt zu den Gesundheitsschulen geworden, die 5 Gesundheitsschulen, die wir haben, wo ich Begrüßungsgottesdienste mache, wo ich rahmend auch zu den Examensfeiern da bin, aber dazwischen auch zu Unterrichtseinheiten. Mhm. Also so ein Stichwort ist ja diakonische Grundlagen, mit den Auszubildenden ein bisschen darüber ins Gespräch zu kommen, warum macht Kirche und Diakonie überhaupt Krankenhaus und was bedeutet das? Und dann habe ich ein zweites Schwerpunktgebiet in diesem Bereich, das ist der Bereich grenzverletzendes Verhalten, Thema sexualisierte Gewaltprävention und Intervention, wo ich Themen zu mache. Und dann ganz verschiedene mit Themen, wo Menschen im Haus sagen, Mensch, wir haben hier ein Thema und wir würden dich einladen, daran mitzudenken oder sich mit daran zu machen.
Was ein riesiger Blumenstrauß ist, mhm, letztlich, ne, an Aufgaben. Ja. Was ich mir vorstellen kann, was auch bedeutet, dass du immer wieder zwischen ganz vielen, nicht nur Themen, sondern auch Menschen switchen musst.
Das ist so. Also das fällt vor allem an den Tagen auf, wo ich selber die Rufbereitschaft habe. Wir machen ja als Seelsorgedienste 24/7 Rufbereitschaft, wo wir uns die Nächte und die Wochenenden auch teilen für Krisensituationen. Und da fällt mir das besonders auf, wenn ich zum Beispiel einen Tag hatte, wo ich morgens von mir aus den Gottesdienst zur Begrüßung neuer Auszubildenden hatte. Dann habe ich verschiedene Sitzungen zu unterschiedlichen Themen und dann habe ich vielleicht abends noch einen Einsatz. Mhm. Dann wechseln die Menschen als auch die Situationen sehr. Mhm.
Wie gelingt dir dieser Switch?
Also ich bin schon so, dass ich mich sehr auf innerlich auf Rolle und Funktion einstelle. Ich, aha, nehme mir schon immer so einen kurzen Moment, bevor ich in eine Situation gehe, mir klarzumachen, und jetzt bin ich hier als Seelsorger. Das ist mir vor allem auch wichtig in Bezug auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn ich auf den Stationen auftauche. Das ist natürlich in der Projektion manchmal nicht ganz einfach, dass die anderen vielleicht denken, oh, jetzt kommt der theologische Direktor. Mhm. Mir ist im Miteinander aber wichtig, dass ich da als Seelsorger komme, als Teil des Teams, was da gerade sich um den Patienten kümmert, weil das essentiell ist für die Arbeit, mhm, dass wir da sozusagen miteinander auf Augenhöhe unterwegs sind und uns das kümmern, was jetzt gerade dran, mhm, ist.
Und dieses Bewusstmachen der Position verändert dann auch deine Ansprache, verändert deinen Umgang, verändert wie stelle ich mir das vor?
Also schon, ich glaube, in der Situation ein bisschen. Also ich sage, ich komme ja nirgendwo hin dann und sage jetzt, ja, hallo, ich bin der theologische Direktor, mhm, sondern ich sage in der Regel, wer ich bin und dass ich von der Seelsorge komme. Und nun kann man es nicht vermeiden, ein bisschen auch durch den Podcast, dass man eben vom Gesicht her immer ein bisschen bekannter ist. Okay. Das kommt dazu. Vor etwas über einem Jahr bin ich noch nicht gleich immer erkannt worden. Das hat sich mittlerweile ein bisschen verändert. Aha. Aber das funktioniert dann in der Situation auch sehr, ja, zügig und schnell.
Bist du ein Promi geworden innerhalb des,
ja,
Hauses?
Oder ich würde sagen Y-Promi.
So wie ich dich kennengelernt habe, ist das eine Position, die dir vielleicht auch gar nicht so gut gefällt, oder? So mit Fame behaftet zu werden, hey, das ist doch der Podcast-Moderator oder hey, das ist der theologische Direktor. Dafür bist du, glaube ich, zu bodenständig in meiner Wahrnehmung.
Ja, vielen Dank. Also das hoffe ich zu sein. Also ich will natürlich nicht verleugnen, es gibt auch immer etwas, was an so einer Situation schmeichelt. Also ich, mhm, das wäre ja nur noch ein bisschen verlogen zu sagen, es gefiele einem gar nicht. Man freut sich ja auch über ein positives Feedback. Was ich aber schon merke, ist, dass wenn man gerade in diesem Setting unterwegs ist und dann eben durch Social Media ja auch, dass die Menschen ja so auch ein Bild von einem entwickeln. Mhm. Und das ist der Teil, wo ich ungern festgelegt werden möchte, mhm, wo ich mich freue, wenn es auch gelingt, dass ich eben nicht nur als jetzt theologischer Direktor und irgendeiner da oben aus dieser Geschäftsführungsebene oder Podcast-Moderator gesehen werde, sondern wenn man sich im Alltäglichen, im Krankenhaus begegnen kann. Mhm.
Wenn du sagst, du möchtest nicht so gerne in eine Schublade gepackt werden, weil du eben viele Facetten hast, wenn wir beide uns jetzt überhaupt nicht kennen würden und wir lernen uns kennen, weiß ich nicht, auf Norderney in einem Strandkorb oder wie auch immer, und ich würde sagen, was bist denn du für ein Typ, und du hättest das Gefühl, du könntest mir das überhaupt auch erzählen, wie würdest du dich denn beschreiben?
Also ich würde dir wahrscheinlich erzählen, dass ich grundsätzlich am Leben und den Menschen interessierter Typ bin, mhm, dass ich auch das Leben immer gern mit einer großen Freude und mit einem großen Humor anschaue. Und was mir immer wichtig ist, dass ich versuche, in den Dingen, die ich tue, verlässlich zu sein. Also das ist etwas, was mir immer wichtig ist, dass Menschen, mit denen ich zusammenarbeite oder zu tun habe, sich auf das verlassen können, was ich mache. Das würde ich mal in aller Kürze sozusagen versuchen, dir im Strandkorb mitzugeben.
Humor würde ich dir sofort hundertprozentig unterschreiben, Verlässlichkeit auch. Vielleicht noch so eine Wahrnehmung von mir, als wir uns kennengelernt haben, den Podcast konzeptioniert haben. Du musstest ja auch dann durch meine harte Moderationsschule. Da habe ich dich natürlich erstmal als sehr fachlich wahrgenommen. Ich will nicht sagen als zugeknöpft, aber doch durchaus auf fachlicher Ebene. Und jetzt kennen wir uns halt auch schon über ein Jahr. Und ich finde dich irrsinnig lustig. Du hast wirklich einen tollen Humor. Ist das ein, was ist das? Ist das ein Retter? Ist das eine Freude? Ist das...
Also ich glaube, es ist von allem ein bisschen. Also es ist eine grundsätzliche Freude und es ist, das gehört einfach zu mir, das würde ich sagen. Es ist an manchen Stellen auch ein Retter, weil man in so einem, also um es mal mit diesem Wort zu sagen, ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber wenn man in diesem Krankenhausgeschäft unterwegs ist oder in so einem, in vielen Sitzungen sitzt und man hört ja viel und man ist viel mit Themen beschäftigt und manches ist auch so ernst, dass es manchmal auch nur mit Humor zu ertragen ist und manchmal muss ich vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass ich gerade, wenn ich so, ich bin ja in meinen Äußerungen dann, wenn ich mich wohlfühle, auch manchmal sehr spontan, dass man vielleicht nicht aus Versehen albern, gar zynisch wird, das ist, gehört sicher dazu. Da steckt eine Gefahr drin und manchmal ist Humor auch einfach so, die Situation auch durchzukommen.
Ja, es gibt im Englischen einen super schönen Begriff, der heißt Comic Relief. In dem Moment, wo was Tragisches passiert, ist ein Witz häufig ja wahnsinnig unangebracht, schafft aber eine totale Erleichterung.
Ja, das, also das merke ich in den Seelsorgesituationen. Da würde ich aber nie von mir aus den Witz bringen, sondern da bin ich schon in einer sehr ernsthaften Weise natürlich unterwegs, aber versuchen angemessen zu sein. Aber das ist natürlich, hängt natürlich vom Gegenüber ab. Es gibt ja ausreichend Patientinnen oder Menschen, die ich begleite, die auch in sehr tragischen Situationen genau dieses Comic Relief für sich nutzen. Und gibt ja in unterschiedlichsten Situationen, die eigentlich sehr traurig und tragisch sind, urkomische Situationen.
Ja. Ja, und die sind auch erlaubt. Das ist angemessen, das ist okay, ne?
Ja, genau.
Also weil viele sich dafür, glaube ich, auch ein bisschen schämen. Dann, ich darf doch jetzt nicht lachen oder so, aber es ist die Einladung, dann trotzdem zu lachen, auch wenn es gar nicht zu lachen gibt, die schon, kann ich von dir wahrnehmen. Du kommst eigentlich ursprünglich aus der Gemeindearbeit, du kennst also die Arbeit, wie will man sagen, an der Basis. Seelsorge in einem Universitätsklinikum ist was anderes, ne? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, es ist was anderes. Ich weiß jetzt nicht, ob es was anderes ist, zwingend zwischen Universitätsklinikum und anderen Krankenhäusern, wobei wir merken, dass sich in der Entwicklung des Universitätsklinikums auch die Patientenklientel gerade in der Schwere der Verletzung und zum Teil der Krankheiten natürlich verändert hat. Wenn wir auch dann denken, dass wir in der Region ja an verschiedenen Bereichen auch überregionales Versorgungszentrum sind. Also haben wir gerade auch ja mit Menschen zu tun, die wirklich von weiter herkommen. Das ist für die eine Seelsorge ein nicht zu unterschätzender Aspekt, weil wir gerade das Thema haben, wer kann wie zu Besuch kommen und wie sind Menschen vielleicht auch in der Zeit ihres Krankenhausaufenthaltes für einen gewissen Zeitraum auch in gewisser Weise sozial isoliert und brauchen dann auch diese psychosoziale Begleitung. Aber Krankenhausseelsorge ist natürlich im Gegensatz zur Gemeinde schon auch eine sehr fokussierte Seelsorge auf natürlich Begleitung von Menschen in Krankheitssituationen, sei das akut, dass sie dann wieder gesund das Haus verlassen oder chronischen Erkrankungen, was wir ja zum großen Teil auch haben, wo wir mit Leuten auch Wegstrecken gehen.
Ja.
Also da ist schon eine deutliche Unterscheidung, ja.
Und dennoch, es bleibt die große Gemeinsamkeit, Menschen zuhören, egal ob in der Gemeinde, im Klinik-Setting. Ist es schon ganz früh bei dir entstanden, dieses Gefühl von, oh, ich habe Lust zu kommunizieren, ich habe Lust zuzuhören? War das bei dem kleinen Lütten Philipp aus Thüringen? War das auch schon so?
Nee, bei dem Lütten Philipp würde ich sagen, war das eher nicht. Das wirst du kaum glauben, aber der kleine Philipp, der war, glaube ich, sogar ein bisschen, der war eher ein bisschen schüchtern, würde ich sagen. Und irgendwann, würde ich sagen, in meinem Also ich war kein, ich hatte immer Freunde und war gut unterwegs, das schon, aber so, ich war nicht so, dass ich immer nach vorne gegangen bin sozusagen. Aha. Das hat sich für mich eher verändert in meinem Jugendalter, als ich in eine Theatergruppe gegangen bin und angefangen habe, in einem Laientheater zu schauspielern. Und da habe ich ein bisschen die Bühne entdeckt. Aha. Und da hat sich für mich auch ein bisschen was verändert. Und da würde ich sagen, wurde es auch immer kommunikativer. Wobei ich schon auch, wenn ich so an meine Jugendzeit denke, mit Jugendkreis und so weiter, wir haben schon immer viele ihrer Themen erzählt.
Was hat
sich denn?
Ich war
immer so ein Kumpeltyp.
Ah, okay.
Gerade für die Frauen.
Und du sagst das so bedauernd, ne? Also ja. du warst der, ach, der Philipp, da kann man mal hingehen und sich ausweinen. Aber auch zum Tanztee, da frage ich lieber den Horst.
Ja, sozusagen. Also nun war die Zeit der in meiner Jugend in Anfang Mitte der 90er Jahre Horst und Tanztee schon vorbei, aber
so alt bist du nun auch noch nicht, nein.
Das Bild trägt.
Ja. Gott sei Dank hat sich das ja auch tatsächlich irgendwann geändert, ne? Ja. Du bist verheiratet, hast 4 Kinder, also
ja. Ich habe eine gefunden, die mit mir zum Tanztee gegangen ist.
Ich bin so froh, das freut mich. Total. Tanzt ihr bis heute noch?
Wir tanzen, also jetzt, wir sind gerade wieder dabei. Es gehört zur Wahrheit, wir haben als Studierende angefangen, also als wir uns kennenlernten, haben wir Standard und Latein getanzt. Das auch ziemlich gut, würde ich sagen.
Ach.
Ja, aber mit dem ersten Kind ist es, mit dem ersten Kind, die haben wir sogar immer noch mitgenommen, die ist im Wagen noch mitgekommen, aber mit dem zweiten wurde es schwieriger. Und jetzt reden wir gerade immer davon, unsere Älteste ist jetzt 18, die Jüngste 13, also man kann sie allein lassen. Wir reden jetzt immer davon, wir müssten mal wieder. Aber so ist ja auch ein Prozess.
Wie lustig, es war jetzt wirklich nur mal ins Blaue gefragt. Mhm. Also dieser Tanztee war...
Also nie auf, selbstverständlich nie auf Turnierniveau, das wäre mir nichts gewesen. Aber im sogenannten Breitensport haben wir uns bis zum Goldabzeichen getanzt.
Guck es dir an, das wäre was ich dir jetzt wahrscheinlich auch in deine Schublade nicht gelegt hätte.
In meinem Keller findest du sogar noch so Tanzschuhe, so lustige.
Nicht
mit so
dein Arm. Ja. Was würdest du denn sagen, was ist das Wichtige am Tanzen? Haltung?
Haltung? Und es ist auch eine Form der Kommunikation, weil du nonverbal mit deiner Partnerin sehr klar kommunizieren musst. Und es ist auch ein bisschen ein Kompetenzgerangel. Mhm. Wer führt hier wen? Also da beim Tanzen habe ich nochmal gelernt, was Körpersprache ausmacht im Sinne von Eindeutigkeit. Wie klar bin ich in meiner Führung und was versteht der andere oder versteht es auch nicht und so weiter und so fort.
Wie interessant.
Mhm.
Hast du das in deinen Alltag tatsächlich mit aufnehmen können?
Also nicht so reflektiert, das muss ich sagen, aber in einem ganz anderen Bereich mache ich in Bezug dieser Präventionsarbeit, mache ich so am Anfang immer in den Kursen so Körperübungen beziehungsweise so Nähe- und Distanzübungen, wo ich mit Auszubildenden diese Übung mache, wie setze ich eigentlich meine Grenzen, und das muss man mal verbal machen und das muss man auch mal nonverbal machen und dabei zu reflektieren, wie werde ich eigentlich wahrgenommen und werde ich verstanden, wenn ich eine Grenze setze? Oder merke ich vielleicht, ich setze hier eine Grenze, aber keiner merkt's. Und muss ich mir vielleicht nochmal ein anderes Instrument überlegen?
Super spannend. Ich würde gerne noch einmal zurück zur Schauspielerei. Du hast gesagt, da hat sich was verändert, als du die Bühne für dich entdeckt hast. Was hat sich denn da verändert? Ist das sowas wie eine Selbstwirksamkeit gewesen? So, ach, guck mal.
Ja, also das würde ich sagen, jetzt ganz für mich persönlich, ich war kein besonders guter Schüler, muss man sagen. Das hat aber eher auch, das muss man auch zur Wahrheit gehört auch dazu, dass ich auch ein bisschen faul war. Also und ich habe immer gedacht, das hat nicht so viel mit mir zu tun. Also ich fand Schule, ich habe sozial immer ganz gut gepunktet. Das muss sagen, ich war so der Typ im Sportunterricht, die Matten wegräumen, das war meins. Dafür gab es ja auch Noten und da war ich dabei. Naturwissenschaften, das war so nicht mein Ding. Das hatte ich jedenfalls nicht von vornherein einen Zugang. Es gibt sicher auch den Teil, dass ich sagen würde, da gab es jetzt auch, mindestens ich bin da an dieser Stelle nicht den Lehrern begegnet, die dafür hätten begeistern können. Das hatte ich in anderen Fächern. Ich erinnere mich an wirklich eine tolle Geschichtslehrerin und eben eine Deutschlehrerin, die diese Theaterkurse gemacht hat. Und da hat sich natürlich, ich meine, wenn du so 14, 15, 16 bist, das ging so 2, 3 Jahre, wo du in so einer Entwicklung bist und dann merkst, du kannst auf der Bühne, erzielst eine gewisse Wirksamkeit und kannst dich da nochmal ausprobieren. Das macht natürlich klar etwas. Das ist etwas, was sich verändert hat.
Wenn du sagst, du konntest in sozialen Dingen konntest du punkten, hat das auch was damit zu tun, in welchem Elternhaus du aufgewachsen bist?
Das würde ich sagen, ja. Also ich hatte ja immer so, ich war immer so der Typ auch Klassensprecher und so, den Philipp, den können wir wählen, der ist so, der hat so was Ausgleichenden und auch so ein bisschen immer Everybody's Darling. Ich bin mit allen irgendwie zurechtgekommen. Ich war nicht der Typ für Schulhofhaufereien, das war nicht meins. Ich war eher immer, ich habe mich dazwischen bewegt.
Wo ich so ein bisschen drauf hin wollte, du bist in einem Pastorenhaushalt aufgewachsen.
Ja, genau. Mein Vater ist Pfarrer gewesen oder ist es immer noch, jetzt im Ruhestand. Und meine Mutter ist auch in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit gewesen und bin darin aufgewachsen. Und das ist natürlich irgendwie per se immer auch ein sozialer Ort. Mhm. Und da würde ich sagen, natürlich, das ist Teil meiner Prägung.
Ja, und hat deine Prägung auch ein bisschen deine berufliche Laufbahn vorgegeben?
Ja, das ist eine gute Frage, ob es das vorgegeben hat. Ich gehöre ja zu denen, das habe ich ja am Podcast auch schon immer mal angedeutet, die immer gesagt haben, ich studiere alles, nur nicht Theologie. Und ich habe ja auch mich sehr eine ganze Weile, oder was heißt eine Weile, aber in der heißen Phase der Studienfindung auch sehr intensiv mit der Schauspielerei beschäftigt. Ich habe dann den Plan gefasst, Schauspiel zu studieren und hab das dann aber gelassen, weil ich gedacht habe, nee, so viel Talent hast du nicht. Mhm. Das ist, und ich dann bin ich doch auch ein zu sicherheitsliebender Typ und wusste, dass die Schauspielerei verlangt von dir wahrscheinlich eine Lebenskunst. Das hätte ich wahrscheinlich nicht mitgebracht. So. Und da habe ich auch, bin ich aber völlig d'accord mit, da bereue ich gar nichts dran. Und dann habe ich mich eher aus Interesse dann doch für die Theologie entschieden. Ich habe dann Zivildienst gemacht nach dem Abitur in der Pflege auch, habe 13 Monate in einem Seniorenpflegeheim in der Diakonie gearbeitet und hab sogar kurz darüber nachgedacht, in die Pflege zu gehen. Das muss man aber sagen, vor 25, 26 Jahren war das noch so eine Zeit, wo auch alle gesagt haben, dann dafür hat man jetzt nicht Abitur gemacht. Interessant. Gibt's, heute ist das ja gar kein Thema mehr so. Und dann habe ich noch überlegt und habe dann so auch durch die Berührung mit diesen Fragen dann ja auch der Endlichkeit, das war die erste Zeit, wo ich den ersten Menschen dann gesehen habe, der gestorben ist und so weiter. Und bin dann nochmal auch auf Grundlage meines Glaubens und der Frage so, habe ich gedacht, ach, damit willst du dich jetzt noch mal ein bisschen auseinandersetzen und habe aber nie angefangen mit dem ungezielten Ziel, Pfarrer zu werden. Das hat sich im Laufe der Zeit alles so ergeben und es hat sich immer wieder eine Tür in diese Richtung geöffnet und dann ist es so geworden.
Und irgendwann hat sich die Bielefelder Tür geöffnet?
Die hat sich vor mittlerweile 9 Jahren geöffnet, 2016 Jahren.
Schuld ist natürlich besagte Frau.
Schuld ist die Frau.
Genau. Und alles begann mit einer Fahrt über die A2. Ist das richtig?
Also im Prinzip ja. Wobei das begann eigentlich damit, dass ich, also die, meine Frau hat in Halle an der Saale studiert, wo ich studiert habe. Die kam da als zwei Semester nach mir an sozusagen. Und wir wohnten in einem Studierendenwohnheim und sie zog da ein und die lief mir über den Weg und ich dachte, die ist es. Und es hat dann aber noch ein bisschen gedauert. So. Und dann kam die aus Bielefeld und ich hatte doch keine Ahnung, wo Bielefeld liegt. Ich dachte, das liegt im Ruhrpott. Dann hat sich das also alles so ergeben. Also ist jetzt ein bisschen arg gerafft. Und dann sind wir immer über die damals noch A2 Richtung Bielefeld gefahren in den Urlaub und sozusagen zu den Schwiegereltern beziehungsweise den Großeltern. Und dann hat sich Bielefeld angefangen, mir zu erschließen. Noch damals ohne zu wissen, dass ich hier jemals landen werde, weil der berufliche Weg war erst mal in Mitteldeutschland vorgegeben, in der Nähe von Halle an der Saale.
Und irgendwann tat sich dieses große Universum Bethel auf, was ja eigentlich auch ja innerhalb deiner theologischen Arbeit wahrscheinlich auch schon ein Begriff war. Ne?
Ja, also im Begriff war mir das. Ich in Halle ist ja sozusagen ein bisschen zeitlich ein bisschen eher August Hermann Franke gewesen, hier Friedrich von Bodelschwing. Mhm. Und in Hamburg habe ich studiert und habe mich im Rauen Haus mit Johann Hinrich Wiechern beschäftigt. Das sind ja alles so die Menschen aus den Zeiten der Erweckungsbewegung und die im Zuge der sogenannten inneren Mission ja die Antwort auf die sozialen Fragen in ihren Orten gegeben haben. Und da gehört ja Bethel voll hinein. Von daher war mir das ein Begriff, aber in seiner Dimension und Größe zu keinem Zeitpunkt und dem, was es wirklich ausmacht. Das hat sich hier wirklich eher also dann für mich berufsbiografisch eher zufällig ergeben.
Und wie hat sich das angefühlt, deine ersten Momente, als du wusstest, okay, hier werde ich jetzt beruflich Fuß fassen, ich nehme das wahr, ich nehme das EVKB wahr, das Krankenhaus Mara, ich nehme die Bethel-Vibes wahr. Hm. Hast du dazu noch ein Gefühl parat?
Also der Anfang war sehr freudig und sehr, auch sehr unbefangen, weil das, muss ich sagen, war 2016, 17 eine Zeit. Wir waren ja 2016 nach Bielefeld gezogen und meine Frau hatte sich beruflich selbstständig gemacht und brauchte ihren gesamten Fokus auf diese Selbstständigkeit. Und ich habe mich um die Kinder gekümmert und war in die Elternzeit gegangen und hätte das 2 Jahre machen können und hatte mich auch mit dem Gedanken gerade angefreundet und fand das auch ganz schön, muss ich sagen. Und dann wusste ich aber, ich muss mich auch beruflich noch mal ein bisschen orientieren und gucken, wie geht's danach weiter. Und dann kam nach einem Jahr die Möglichkeit, in der Klinikseelsorge im Johannesstift anzufangen, in einer Teilzeitstelle. Und das passte einfach wunderbar zusammen, wo ich zu meiner Frau gesagt habe, ich sollte da jetzt starten, auch wenn früher als gedacht, aber das bringe ich dann alles noch gut unter den Hut. Und von daher ist das mit einem sehr freudigen Gefühl verbunden gewesen, da anfangen zu können, weil sich wieder ein Puzzleteil ergab, wie sich Wege sozusagen ergaben. Nach 3 Jahren fragte der Vorstand, ob ich mir diese Leitungsstelle vorstellen kann, was mir persönlich so eigentlich ein Tucken wieder zu früh war. Also ich war aus meiner Gemeindefachstelle weggegangen, für mich rein berufsbiografisch eigentlich zum bisschen zu frühen Zeitpunkt, aber familiär war das völlig in Ordnung. Dann nach 3 Jahren aus dieser Seelsorgestelle wieder raus, aber es war dann die Chance eben auch länger hier Fuß zu fassen, weil meine Stelle auch befristet war, also anderes Thema, aber also ergo, es hat sich alles gut ergeben. Das vor 5 Jahren, das hat sich schon anders und groß angefühlt, weil wenn du mir vor 6, 7 Jahren gesagt hättest, du bist mein theologischer Direktor im Krankenhaus, hätte ich gefragt, was ist das? Also, was macht man da? Und also, das war nie mein Lebensplan, im Krankenhaus zu planen.
Aber es macht dich glücklich, den Eindruck habe ich.
Also mittlerweile ja. Also es war nie eine Anfechtung im Sinne von, das geht gar nicht. Ich bin diesen Weg ja auch gegangen. Aber es war die erste Zeit eine Herausforderung. Hatte auch, das muss man sagen, vor 5 Jahren, August 2020, mit der pandemischen Situation zu tun. Weil, und da sind wir beim Thema, all das, was meinen Bereich betrifft, lag ziemlich ad acta für den Moment. Also das Thema, wovon ich auch beruflich lebe, in Kontakt gehen, sozial, auch ein Stück zu Netzwerken und so weiter, das gab es alles nicht. Wir konnten nicht mal Gottesdienste feiern. Und so habe ich von Videokonferenz zu Videokonferenz ein bisschen gelebt, bis es dann wieder losging.
Verrückte Zeit. Du hast es gerade schon angesprochen, du hast dich eine Zeit lang erstmal um deine Kinder gekümmert, um zu Hause gekümmert, hast die Care-Arbeit übernommen. Wenn Männer Care-Arbeit übernehmen, dann ist es ja ganz häufig so, ach, guckst ja, toll, wie er das
toller Typ, ne?
Werden dafür dann gefeiert für Dinge, die Frauen ganz selbstverständlich immer zu übernehmen. Wie hast du darauf reagiert, wenn man dich dafür gefeiert hat, dass du der Mann zu Hause bist?
Also ich habe das versucht, immer ein bisschen einzuordnen, beziehungsweise muss man sagen, wenn überhaupt, haben einen da Leute nur völlig außenstehend gefeiert, weil Leute, die uns kannten, wussten oder haben von Anfang an mitbekommen, dass wir da kein klassisches Modell leben, im Sinne von, eigentlich bekommt die Frau die Kinder, also das bekommt sie schon noch, das ist so, aber und dann kümmert sie sich um Haushalt und dann sorgt sie im besten Fall noch dafür, dass der Mann seine Karriere machen kann. Für uns als Paar war immer klar, dass wir beide unsere Berufe haben, die wir auch so in den Rahmen der Möglichkeiten zusammenbringen wollen. Jeder für sich, aber dann auch zusammen und unser Ehe- und Familienleben gemeinsam als Team auch machen wollen. Und es hat ja auch schon vorher Zeiten gegeben, also wir haben uns immer gemeinsam um beides gekümmert und jeder hat mal beruflich ein Stück vielleicht zurückgestanden, aber wir haben uns auch immer die Wege ermöglicht.
Immer zusammen durchs Leben getanzt.
Genau.
Zum Schluss würde ich gerne noch mal eine ganz, ganz dicke Frage aufmachen.
Ja, los.
Was ist ein Glaube für dich?
Glaube ist das grundlegende Fundament meines Lebens, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ich in meinem Leben unglaublich viel natürlich auch zu tun habe und was bringen muss. Aber ich bin davon überzeugt, dass mir das nicht gelingt, wenn ich meine Wege nicht auch geführt sind und ich grundlegend die Zusage habe, dass ich von einem Gott gewollt und geschaffen bin und auch an dieser Stelle, da wo ich bin, richtig bin.
Wie spürst du diese Führung?
Also ich spüre das für mich im Leben immer wieder dadurch, dass ich feststelle, das habe ich jetzt schon ein paar Mal auch zwischendurch in den Sätzen angesprochen, wo sich Wege oder Türen öffnen. Also ich habe ja so, also als ich damals aus meiner ersten Fahrstelle in Leuna weggegangen bin, war das für mich schon so ein bisschen so eine berufsbiografische Krise, weil ich gedacht habe, wer braucht dich denn in Bielefeld? Und da gibt's genug, da findet sich nichts. Aber für mich war auch vom Emotionalen oder immer klar, für meine Frau ist das jetzt der richtige Schritt und wir gehen das und machen das. Und siehe da, es hat sich ein Stück wieder eine Tür geöffnet und so weiter. Also und da gibt's unzählige Situationen im Leben, wo ich sagen würde, ich muss im Leben immer auch vertrauen, dass die Dinge, die ich anfange, werden.
Gibt's Momente, wo du nicht glauben kannst und aus dem Hemd springst und sagst, dich bei allen christlichen Werten, die mir wichtig sind und ich versuche zu leben. Aber ich komme hier wirklich an eine Grenze. Es geht nicht.
Also ich persönlich jetzt in meinem Leben bisher nicht, aber ich muss auch sagen, das tief Tragische ist mir bisher, da bin ich verschont geblieben. Das ist auch ein großer Punkt der Dankbarkeit. Also das gehört für mich im Glauben auch dazu, dass ich auch eine große Theologie der Dankbarkeit vertrete. Ich bin vor allem Empfangender in diesem Leben. Ich würde nicht sagen, dass ich auf irgendwas ein großes Recht habe, sondern ich muss auch immer wieder demütig gucken, boah, dass das möglich ist, dass ich das machen darf und dass das so geht. Und ich erkenne manche verzweifelte Situationen, die ich nun auch in meiner Zeit im Krankenhaus miterlebt habe, wo ich natürlich weiß oder wo ich mir auch die Frage stelle, warum? Und wenn es dich doch gibt, Gott, warum muss das jetzt passieren? Das ist aber ja, das würde wahrscheinlich ein eigener Podcast sein, auch ein bisschen die Frage nach diesem Gott, von dem ich fest glaube, und das ist meine Grundüberzeugung, dass der ja in diesem berühmten Psalm 23 von sich sagt, ich gehe, führe euch auf die frische Aue, aber ich gehe vor allem auch mit durchs dunkle Tal. Und das ist ja wir sind ja sonst von Göttern umgeben, die sich eigentlich, wenn es eng wird, aus dem Staub machen. Von diesem Gott, an den ich glaube, der geht vor allem diese tiefen Täler mit.
Schön.
Bei allem, was daran auch manchmal nicht spürbar ist.
Philipp, vielen, vielen Dank für die Einblicke.
War es das schon?
Das war schon.
Ach Mensch.
Und es ist eine wahnsinnig große Freude, mit dir zu arbeiten. Dafür bin ich dankbar. Vielen Dank.
Ich danke dir herzlich. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.